Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen zur 162. Episode des Mutmacher-Podcasts für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, um der Episode zu lauschen. Heute habe ich den Hannes Pries bei mir. Er ist Junior Key Account Manager bei Tallink-Silja. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Denn er ist ein junger, sehr gefestigter Mensch mit Haltung. Wahrscheinlich auch durch seinen Hintergrund mit Soziologie und Philosophiestudium. Aber auch so haben wir uns nicht umsonst dafür entschieden, ihn auch mit zur DAV-Netzwerkstatt als Teammitglied aufzunehmen. Der passt wunderbar da rein. Und was genau, das werdet ihr dann gleich erfahren, weil wir da auch ein bisschen mehr darüber sprechen. Freut euch jetzt auf die Episode mit dem Hundeliebhaber Hannes. Ein wunderschönes Hallo, lieber Hannes.
Hallo Claudia.
Pries zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, besonders mit der Aussicht, dich hier begrüßen zu dürfen können. Das hat sich recht spontan ergeben und ich bin sehr dankbar darüber, weil du bist ja sehr vielfältig unterwegs und ich habe gerade überlegt, wo fange ich eigentlich an? Aber vielleicht fangen wir erstmal für die Zuhörer und Zuschauer an. Aus welcher Firma du kommst, weil das ist immer interessant, welche Vertriebsseite du denn abdeckst. Und da bist du der Junior Sales Account Manager bei Tallink-Silja. Und das erwärmt mein Herz, weil ich sozusagen auch früher als skandinavisches Reisebüro natürlich euch besonders vermittelt habe. Insofern und auch ein Herz für Skandinavien insgesamt habe, für die nordischen Länder, sagen wir mal so. Und insofern freue ich mich jetzt sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Richtig, ich bin in Tourismus eingestiegen, gar nicht so klassisch übers Reisebüro, über einen Reiseveranstalter, sondern direkt beim Dienstleister. Fühle mich hier aber sehr, sehr wohl.
Cool. Und wo du gerade sagst, du bist ja eigentlich, es gibt ja die unterschiedlichen Möglichkeiten im Tourismus irgendwie zu beginnen. Der eine macht Reisebüro, der andere macht Studium, der andere macht was auch immer. Über Reiseleitung kommen ja auch gerne viele. Aber du bist sozusagen im Ursprung erstmal Soziologe und Philosoph, wie ich heute dann noch irgendwie neu entdecken durfte. Und das finde ich ja ganz spannend, weil es sich so ein bisschen auch kreuzt mit meinem Interesse und auch natürlich mit meiner Arbeit. Und insofern, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie das dazu kam.
Ja, also der Aufhänger war Soziologie. So, ne? Also da komme ich her, das habe ich in der Schule dann schon Wirtschaft, Politik im Profil gehabt und wollte das dann auch studieren. Ich wusste bedingt, dass man da irgendwann mal was mitmachen kann, vielleicht. Vielleicht in Richtung Journalismus, vielleicht bleibt man in der Wissenschaft. Ich hatte schon mal Spaß am Texte schreiben und wie auch immer und habe mich dann so für Soziologie entschieden. Das war ein Coinflip auch zwischen Politikwissenschaft, aber mir hat die Probevorlesung an der Uni Kiel, da hat mir Soziologie einfach besser gefallen. Das war Zufall. Brauchte noch ein zweites Fach und habe gedacht, ja, Philosophie, da kannst du eigentlich, also kannst du dir dein Studium so zusammenstellen, wie du möchtest, ne? Kannst aus allen möglichen Fachrichtungen irgendwas machen, ob du Natur interessiert, Kunst interessiert, Wirtschaftsinteressiert, wie auch immer bist. Ich wollte noch ein bisschen Wirtschaft dazu machen und das hat sich bestätigt.
Wie schön. Was war denn sozusagen, wenn du das noch erinnerst, die Essenz so, also warum sagst du, hey, das, also zumindest mein Gefühl sagt, das hat dir irgendwie gefallen, das hat dir irgendwie Spaß gemacht. Was war so das Element, was dir am besonders Freude bereitet hat?
Das ist die Wechselwirkung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Also da ist man schon ganz, ganz tief in der soziologischen Theorie drin. Da gibt es die sogenannte Badewanne, wo quasi oben steht das Individuum und aus diesem Individuum ergibt sich die Gesellschaft. Und die Gesellschaft wird dann von jedem Individuum wiederum reproduziert. Ne? Und so stehen die beiden im Austausch und in Verhältnis. Und ich meine, das kennen wir alle aus dem Alltag auch, ne? Wie irgendwie Klischees, die es gibt, grundlegende Sachen, die es gibt, wo man selber weiß, ja, das mache ich so ein bisschen, aber nicht ganz, aber so ein bisschen. Und so, das finde ich super interessant, wie das quasi sich gegenseitig, wie sich das gegenseitig bedingt.
Beeinflusst oder
Ja,
ja, bedingt.
und man sieht, also man sieht, das ist ein Thema, da könnte ich immer noch einsteigen. Das finde ich super toll.
Ja, cool. Sehr schön. Und dann bist du von Studium dann auf den Markt gegangen und hast dann aber erst bei Alpha Sites irgendwie gearbeitet, wenn ich das richtig gestalkt habe.
Genau, das war so mein Einstieg. Das war so eine Art, wen das interessiert. Das ist so ein Dienstleister für Beratungsunternehmen, ne, die für die Berater eben Experten suchen, damit die Berater selber, wenn sie in ihrer beratenden Funktion sind bei Unternehmen oder so, sich erstmal mit ein paar Fakten versorgen können. Und du weißt das genauso gut wie alle auch. Das geht im persönlichen Gespräch immer noch am besten. Also dieser Austausch, diesen Austausch herzustellen, das war Grundidee von Alpha Sites. Und das hat mich natürlich nach dem Studium mit der ganzen Bandbreite an Unternehmen und vor allen Dingen Jobbeschreibungen, das war für mich das essentielle Learning, vor allen Dingen Jobbeschreibungen konfrontiert. Ne? Also was macht ein Projektmanager, wenn ich das und das erfahren möchte, weil das muss der Berater gerade wissen, wen schreibe ich da an? Ist das der Account Manager? Ist das der Product Manager? Ist das der Projektmanager? Wie unterscheiden die sich? Und das war so mein Einstieg und da habe ich super viel gelernt, um überhaupt erstmal einen Plan davon zu kriegen, wie meine Jobbeschreibung später aussehen könnte. Also wie heißen die Menschen mit Jobbeschreibung, die das machen, was mir Spaß macht, war so
Und,
das Learning.
aber das ist tatsächlich so ein neues Terrain für mich. Das heißt, was haben die konkret dann angeboten? Also das ist zwar schon gesagt, aber ich glaube, es hat noch nicht so reingeklickt bei mir.
So eine Art Headhunter-Position.
Ach so,
Also
okay, alles klar.
der Berater kommt zu mir, der sitzt bei einem Beratungsunternehmen und sagt, hey, ich habe ein neues Projekt reingekommen, ich sitze jetzt für die nächsten 2 Monate bei einem Kunden, zum Beispiel, weiß ich nicht, Medical Technology oder so. Und ich soll für den dabei beraten, wie er seine Software besser aufstellen kann. Ich brauche dafür aber Hilfe, weil ich kann zwar kritisch denken und all das, diese ganzen Soft Skills, die so ein Berater eben braucht, aber ich brauche noch mal die Facts. Kannst du mich vielleicht mit jemandem verknüpfen, der zum Beispiel lange, lange in dem Feld war, es aber jetzt nicht mehr ist, um die Compliance zu wahren, ne? Und dann kommt er auf mich zu und ich durchsuche LinkedIn, Xing, das Internet, was auch immer. Und verknüpf den Berater dann mit diesem Experten oder mit der Expertin natürlich. Guck, dass da der Knowledge-Austausch entsprechend stattfindet.
Ah, cool. Siehst du, das wusste ich noch gar nicht. A, dass das überhaupt existiert. B, dass du das gemacht hast. Und das ist ja höchst spannend, weil da kommt ja schon mal Vertrieb auch wieder zum Vorschein, weil du musst ja erstmal Research machen und musst dann auf die Leute zugehen und überzeugen davon, dass du A, ich sag mal, ein jemand bist, der irgendwie souverän, seriös da auftritt und es ernst meint und B, dann halt auch nochmal verknüpft und vermittelt. Da hast du ja noch ein paar weitere Leute mit im Spiel. Was war da so, weil wir ja in dem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, so dein Learning aus dieser Zeit?
Wahrscheinlich das Spiel, und jeder Vertriebler wird sich jetzt so ein bisschen sich seins denken oder ihres denken, das Spiel zwischen der Wahrheit und dem Verkaufen. Ja, also großer Teil des Jobs war, wenn ich dann eine Person gefunden hatte, von der ich glaube, sie könnte dem Beratungsunternehmen weiterhelfen, dann präsentiere ich dem Beratungsunternehmen diese Person. Natürlich möchte ich, dass die Person der richtige Fit ist, damit ich das Projekt abgeschlossen habe, zum nächsten gehen kann. Völlig nachvollziehbar. Gleichzeitig bringt es mir nichts, wenn das nicht der richtige Fit ist und ich die Person aber trotzdem vorgestellt habe. Das heißt, ich musste im Gespräch mit einem potenziellen Experten ganz genau überlegen, ist diese Person tatsächlich was? Lohnt es sich, die Person vorzustellen? Muss ich nochmal nachhaken, weil die vielleicht einfach meine Fragen oder das Thema nicht richtig verstanden hat? Wie präsentiere ich die dann dem Beratungsunternehmen gegenüber? Also das war ganz viel zwischen das eigene Produkt, in dem Fall, ne, die Human Resource kennen, wissen, was kann ich tatsächlich versprechen, wie realistisch kann ich sein, und was ist was, wo ich offen bin, das kann diese Person nicht beantworten oder so. Also das war die ganz schmaler Grat, den ich da gewandert bin und von dem ich, würde ich sagen, ganz viel gelernt habe dazwischen, wie ehrlich man sein sollte im Vertrieb. Meine
Ja.
Ansicht ist sehr ehrlich. um da wirklich klare Tatsachen zu schaffen.
Naja, und ich finde, das ist auch nochmal gerade so nach einem Studium, wo du jetzt, wo man jetzt vielleicht noch nicht so viele praktische Erfahrungen hast, ist es ja auch echt nicht ohne, weil du musst ja zum einen erstmal den Bedarf aufnehmen des Beraters, da musst du checken, so wie weit ist da auch die Kompetenz vorhanden, dich dann auch entsprechend zu briefen. Damit beginnt es ja irgendwie, ne? Dann darfst du filtern, was da du dann an Informationen bekommst. Dann ist der nächste Schritt zu suchen, dann ist nochmal ein Filter drin und dann nochmal die Leute ansprechen und dann wieder zurückzukommen und dann das gemeinsame Verständnis zu schaffen. Also und das unter Human, da sind ja nicht nur Facts dabei, sondern da sind viel Emotionen auch dabei. Das ist ja echt spannend.
Genau, und da sind vor allen Dingen auch Cultural Differences dabei. Also wir haben zwar für den deutschen Beratungsmarkt gesprochen, aber die ExpertInnen, die ich gesucht habe, die waren weltweit. Das heißt, ich habe nach India telefoniert, ich habe nach Singapur,
Krass.
nach China telefoniert, ich habe versucht, Leute an der Westküste von Amerika zu erreichen, in den 2, 3 Stunden, wo die wach sind und ich dann noch am Schreibtisch sitze. Also das war auch Teil des Jobs und ja, es war ein Sprung ins kalte Wasser nach dem Studium. Ich war nach dem Philosophiestudium auch sehr froh, dass ich einen Job hatte und habe den deswegen mit Leidenschaft gemacht.
Wie du ja alles machst, wenn du es machst. Sehr cool. Okay, und dann hast du aber nach 7 Monaten oder so hast du dann aufgehört, weil dann hast du genug gelernt gehabt oder
Das war es
wie?
tatsächlich, ja.
Okay.
Ja, also es war tatsächlich so, der Job war relativ anstrengend und ich hatte das Gefühl, okay, ich könnte das jetzt noch weitermachen, aber eigentlich weiß ich jetzt, was ich machen möchte. Ich wusste, dass meine Jobbeschreibung Account Manager sein soll. Das hatte ich währenddessen gelernt und das hatte ich auch aus meiner vorherigen, das war so eigentlich mein erster Einstieg in den Vertrieb, war das Deutschlandstipendium zu managen an der CAU Kiel. Also Deutschlandstipendium, für die es vielleicht nicht kennen, ist so ein Prinzip, die Uni darf das für sich umsetzen, sucht die eine Hälfte des Stipendiums bei einem Stifter oder einer Stifterin, das kann eine Privatperson sein, ein Unternehmen, eine Stiftung, wie auch immer, und das Bildungsministerium beschusst es dann eine zweite Hälfte und so kann dann ein Stipendiat, eine Stipendiatin für ein Jahr lang gefördert werden. Und das habe ich quasi alleine gemanagt. Und das heißt, das war super viel Stakeholder-Management. Und das war so das erste Mal, wo ich sagen würde, da war ich so ein bisschen in Vertrieb reingekommen, weil ich natürlich, ne, neue Stiftungen, neue Unternehmen, wie auch immer, anschreiben, hey, das ist das deutsche Stipendium, hättet ihr Lust drauf? Das war nichts Verkaufendes in dem Sinne, dass die dafür Geld bekommen hätten, ja ganz im Gegenteil. Aber das Konzept ist ja das gleiche. Und ich wusste, okay, Account Management, ah, ach, das machen die. Ach, cool, das habe ich ja während des Studiums schon gemacht. So heißt jemand, der das macht, also langfristige Beziehungen zu Kunden, das macht ein Account Manager. Und als ich das rausgefunden hatte, da war klar, okay, jetzt ist es Zeit weiterzuziehen und mir meinen richtigen Account Manager-Job zu suchen quasi.
Sehr gut. Und den hast du auch gefunden.
Den habe ich gefunden.
Wie hast du den gefunden?
Der passt wie die Faust aufs Auge. Durch Glück einfach. Ich hab mich auf LinkedIn umgeguckt und auf anderen Jobplattformen und wie auch immer und habe die Account-Management-Stelle bei Talling Silja gefunden. Und ich wusste, die muss es sein. Ich habe während meines Studiums ein halbes Jahr in Tallinn studiert. Oder nur leider nur ein paar Monate, den Rest dann online, weil das Corona-Sommersemester war 2020. Also sehr schade, aber hat gereicht, die 3 Monate, enge Verbindung zu Tallinn. Ich komme aus Kiel. Alle, die vom Norden aus schon mal ja, die Fähre genommen haben, wissen, dass das cool ist. Und wir sind damit früher immer in Urlaub gefahren. Ich wusste, okay, wenn ich was verkaufen soll, will, dann Fähren, kein Problem. Also seit ich 7, 8 bin, fahre ich mit den Dingern in Urlaub. Gar kein Problem. Dann auch noch estnisches Unternehmen, Skandinavien ist genau meins. Es war die richtige Jobbeschreibung, der richtige Titel auch. Und dann hat's Klick gemacht, auch zwischen uns, würde ich sagen. Also ich bin sehr froh, da zu sein.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, was für ein Glück, wie du es schon richtig sagst, ne? Also, das ist ja auch wirklich eine Sache, die auch nicht jeder irgendwie sagen kann oder erlebt hat. Insofern auch sich zufällig irgendwie bei LinkedIn umzugucken und dann einfach die Stelle zu finden. Also mega, freut mich auch total. Okay, und vielleicht für die, die jetzt Thalingselia noch nicht so kennen, aber willst du kurz einen Überblick geben, was hier Schönes macht?
Ja, gerne. Also Tallinn-Selja ist eine Fährreederei mit Sitz in Tallinn, Estland. Fährreederei heißt in dem Fall, das sind kleinere Kreuzfahrtschiffe. Also man stellt sich ein Kreuzfahrtschiff vor, man schrumpft das ein bisschen, bis da ungefähr 2800 Personen raufpassen, verändert den Aufbau noch so ein bisschen, und zwar hauptsächlich dahingehend, dass da viele Autos, Wohnmobile, LKWs in den Bauch passen. Die müssen bei einer Fähre mit, völlig klar. Und dann hat man die Schiffe, die von uns betrieben werden, und zwar zwischen Stockholm, Helsinki und Tallinn, also östlich auf der Ostsee, zwischen Skandinavien und Baltikum. Und da fahren die rum, sind natürlich für die Locals super wichtig, super spannend, um mal einen Wochenendausflug zu machen. Aber auch wenn man die lange Ostseeumrundung machen möchte, von Stockholm nach Helsinki abkürzen, von Helsinki nach Tallinn rum, also ist die Fähre einfach ein wunderbares Mittel, gerade wenn sie diese Mischung auch noch zu dem Komfort von so einem Kreuzfahrtschiff bieten.
Ja, und das kann ich nur bestätigen, weil wir mit der DRV-Netzwerkstatt, die der eine oder andere kennt, ja eine kleine Jubiläumsreise gemacht haben im 10. Jahr. Und das war wirklich großartig. Das war eine schönes Jubiläums, eine schöne Jubiläumsreise. Sehr, sehr cool.
Ja, das war ganz zu Anfang meiner
Ja.
Reise bei Tallingsilja, und das war ein wirklich, wirklich sehr, sehr schöner Einstieg.
Ja, sehr cool. Und da machst du ja jetzt Vertrieb, das heißt, deine Zielgruppe sind wahrscheinlich hauptsächlich Reisebüros oder Kooperationspartner und auch ja Endkunden wahrscheinlich eher nicht, nehme ich an.
Genau, also Reisebüros und Reiseveranstalter sind die Accounts, die ich sehr gerne manage. Dann, ich mache noch so ein bisschen, ne, ich habe unseren LinkedIn-Account zum Beispiel. Ich bin viel auf den B2C-Messen unterwegs, und habe da am ehesten tatsächlich den Kontakt mit den Endverbrauchern. Aber hauptsächlich meine Aufgabe ist das Account-Management und im Dachraum dann eben. Also ich habe viel Österreich, viel Norddeutschland, wie es passt. Wir haben uns da ganz flexibel aufgeteilt im Team.
Und wie habt ihr euch aufgeteilt? Also,
Genau, wie es passt. Also
okay, das heißt.
vielleicht ändert sich auch mal ein Ansprechpartner im Unternehmen, und der kommt aber mit dem anderen Teammitglied besser klar, und dann tauschen wir das unter uns Account Managern hin und her. Vielleicht sitzt jemand in Kiel oder in Flensburg, dann sind das die, um die ich mich eher kümmere. Österreich habe ich mir so ausgesucht, weil ich das einfach spannend finde in die Richtung. Meine Kollegin macht zum Beispiel eher die Schweiz. Also das haben wir uns, wir sind ein kleines Team und nutzen die Vorteile davon voll aus bei der Flexibilität.
Ja, super, mega. Und dann darf man sich das so vorstellen, dass du, dass es gewisse Phasen gibt, in denen halt viel Messe und Kundenevent sind und den Rest machst du auch viel von zu Hause aus? Oder wie kann man sich so ungefähr deinen Rahmen auch vorstellen?
Ja, der Arbeitsort ist dabei gar nicht so relevant, aber es stimmt. Ich würde sagen, das Jahr folgt tatsächlich so einem 365-Tage-Rhythmus, der oft beginnt mit, ne, dem Erwachen aus dem Winterschlaf. Dann setzt die ITB schon mal an. Man versucht, vor der Hochsaison schon mal die ersten Impulse zu setzen. Da stehen die Preise fürs nächste Jahr schon fest. Dann kommt die Hochsaison, die bei mir persönlich eher die Sommerpause ist. Mein Job ist in der Sommerpause getan. Ne, da sind eher die Reisebüros und Reiseveranstalter beschäftigt. Ich habe mit denen natürlich meine Sachen schon besprochen im Optimalfall. Dann im Herbst, beginnt so jetzt die Phase, ist so die Hauptphase, wo wir neue Produkte fürs nächste Jahr besprechen können, mit Reiseveranstaltern überlegen, hey, wollt ihr was Neues aufsetzen? Ein Webinar zum Beispiel oder solche Geschichten mache ich für Reisebüros, und dann beginnt die Winterzeit, und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Also es ist so ein 365-Tage-Rhythmus, der mir persönlich sehr, sehr zusagt.
Cool. Und dann habt ihr jährliche Verträge eigentlich, die ihr schließen müsst, oder habt ihr längere Laufzeiten?
Nee, unsere Preislisten gelten immer für ein Jahr und kommen dann meistens März 25, dann eben für 2026 raus. So ziehen wir uns durch. Aber meistens ist klar, auch die Reiseveranstalter, Die wechseln ja auch nicht die Produkte, die sie haben, jährlich, zumindest nicht, wenn sie es vermeiden können. Im Optimalfall funktioniert so etwas und dann ziehen sie das ein bisschen länger durch. Und wir versuchen da natürlich unser Bestes, die da zu unterstützen und als Konstante in dem Ganzen zu fungieren.
Und für die, die vielleicht jetzt auch nicht so aus der Touristik kommen, ist es dann so, dass ihr halt gemeinsam Produkte auflegt, die Reiseveranstalter entsprechend dann verkaufen an Reisebüros oder auch Endkunden natürlich. Das heißt, ihr seid Teil eines, ich sag mal, eines Produktes, einer Rundreise zum Beispiel, oder aber auch rein euer Produkt wird ja auch darüber verkauft.
Genau, das auch. Und das ist, ich würde sagen, eine der Hauptaufgaben meines Vertriebs, wo ich so wirklich die letzten Prozent rauskitzeln kann, ist, wenn ich wirklich in eine beratende Funktion trete und nicht nur sage, das ist mein Fahrplan, das sind meine Schiffe, deal with it, sondern dass ich auch tatsächlich sagen kann, wir sind mit den Tourismusorganisationen eng, wir können dir sagen, was es an Bord gibt, was es aber auch in den Destinationen selber gibt. Also was könnten die Reisenden rundherum machen, um so tatsächlich aktiv auf den Kunden zuzugehen und sagen, hier, du bist Reiseveranstalter, unsere Schiffe verbinden das, das und das. Das macht man in Destinationen, setzt doch dieses Produkt mal auf. Nur die Fähren an sich zu verkaufen, funktioniert von uns aus. Funktioniert völlig in Ordnung, aber wir haben eine höhere Erfolgschance, wenn wir tatsächlich den ganzen Rest beraten noch mit an die Hand geben.
Was, jetzt gibt es also diese klassische Frage, warum Tallink-Silja? Also warum, du hast ja schon beschrieben, aber was ist sozusagen das, was dich so catcht oder warum würdest du sagen, Mensch, müsst ihr unbedingt mit an Bord?
Also meine persönliche Lieblingsstrecke zwischen Stockholm und Helsinki. Erstens, die Schiffe, die da fahren, sind alte Ladies, was bedeutet, sie haben den Aufbau von Kreuzfahrtschiffen erfunden, mit dieser Promenade in der Mitte, mit alten Holzplanken. Die Schiffe sind unfassbar, also muss man erlebt haben, auch wenn man sagt, ich mag keine Kreuzfahrtschifffahrt, dafür sind es Fähren. Und dann verbinden sie natürlich zwei fantastische Städte, also Stockholm an sich, Schärengärten drumherum, dann einmal über Nacht an den Ålandinseln vorbei. Am nächsten Morgen ist man in Helsinki, hat zwei skandinavische Hauptstädte entdeckt. Wie macht man das mal und verbringt zwischendurch auch nochmal die Fahrt ganz entspannt auf den Wellen der Ostsee und nicht irgendwie eingequetscht in einem Flieger. Also die Gesamtkombination ist einfach super zwischen Destination und der Art zu reisen.
Okay, ich komme mit, Hannes. Ich komme
Du,
noch mal mit.
wenn das unbedingt sein muss, ne? Nein, also jederzeit immer wieder, ich kann nicht genug davon bekommen.
Sehr schön, sehr schön. Okay, und wenn du jetzt, wie lange bist du jetzt dabei? Bei
Zweieinhalb.
zweieinhalb, ne? Und wenn du jetzt sozusagen zurückblickst und dir auch so mal, du hast schon so angedeutet, dass Kundenbeziehungsmanagement ja auch ein spannendes Thema ist und du jetzt auch den Vertrieb dir angeschaut hast, 2,5 Jahre, was ist denn so dein Vertriebshack für die Welt da draußen? Also gerade wenn man so eine Kombination hat, dass man sowohl selbst, aber auch natürlich große, starke Kooperation hat mit vielen Firmen.
Bei mir ist, also für mich ist es ganz klar, Neugier. Also ich kann über meine Kunden keine unnötigen Informationen lernen. Das geht nicht. Und wenn ich das versuchen würde, dann wird es schief gehen. Ich kann auch über die Destination und das, was rundherum um mein Produkt ist, keine unnötigen Informationen lernen, weil auch das brauche ich, um mein Produkt effektiv zu verkaufen. Also für mich ist es ganz klar Neugier. Ich versuche immer noch alles aufzusaugen, was meine Kunden mir sagen, auch wie die ihr Unternehmen strukturieren, wo die herkommen, wie sich das Ganze entwickelt hat, weil auch das ja wieder Ausschlag gibt darüber, was für Produkte die aufsetzen. Oft haben die Reiseveranstalter, Reisebüros ja auch eigene Beziehungen mit ihren entweder Endkunden, ne, wenn das ganze Dorf immer zu dem einen Reisebüro geht. Also ja, und so merkt man, ich komme quasi über mein Produkt, über die Destination, über das Reisebüro zu den Endkunden und lernen dann die Geschichte vom Ehepaar Hansen, was schon seit 20 Jahren immer mit dem einen Reisebüro bucht. Und wenn ich darüber Bescheid weiß, dann funktioniert es einfach besser. Also für
Ja.
mich ist es ja Neugier im Vertrieb, man kann sich keine Neugier nicht
Man
leisten.
kann nicht genug davon haben, eigentlich.
Definitiv, ja.
Das finde ich ein total schönes Ja, schönes Teilen von Informationen oder von einem Stichwort, ja im Grunde eigentlich nur, wenn du so willst, aber da steckt unwahrscheinlich viel drin und ich finde es total schön, weil ja, ich kann mich da auch so gut mit identifizieren, weil es beginnt, du hast ständig eigentlich immer irgendwelche neuen Informationen. Und witzigerweise ist es so, ich sag mal, seniorige Vertriebler erlebe ich auch gerne mal, dass, naja, den kenne ich ja schon, Variante. Also meinen Kunden kenne ich ja schon. Und ich plädiere dann immer, nee, da gibt es so viel, was sich in der Zwischenzeit auch wieder bewegt hat und so viele Hintergründe. Es gibt eigentlich gar nicht genug Zeit, so viele Informationen aufzusaugen, wie eigentlich da sind. Und nur dieses mal ganzheitliche Hinterfragen oder auch Verstehen bildet natürlich ein rundes Programm, wo ich immer wieder lerne und wo ich dann auch wieder immer wieder neue Chancen entdecke, etwas gemeinsam machen zu können, ne?
Ja, also genau, da ist es. Also ich habe mir vor diesem Gespräch, ich habe mir mal versucht zu überlegen, wie würde ich filtern, welche Informationen sind für mich denn jetzt relevant, selbst wenn ich es versuchen würde. Ich persönlich würde scheitern, irgendwie unnötige Informationen über meinetwegen meine ganze Branche zu identifizieren, weil alles irgendwie relevant wird. Und da das würde ich ganz klar sagen, ja.
Cool. Ja, ein schöner Aspekt. Und was findest du, also auch gerade jemand, der jetzt, ich sag mal, zwar schon 2,5 Jahre, aber dann auch wiederum nur 2,5 Jahre im System des Tourismus ist, was gibt es denn für Ideen oder Gedanken oder Erkenntnisse? Weil ich meine, klar, du hast jetzt das eine oder andere eben sozusagen entdeckt, auch ja schon gemacht, auch während deines Studiums. Und hast natürlich ein Gefühl dafür, aber ich glaube, die Tourismusbranche ist ja auch noch irgendwie besonders auf ihre Art und Weise und auch sehr family-like irgendwo auch. Gibt es da irgendwie noch eine Besonderheit, die du für dich erkannt hast und spannend findest oder vielleicht auch vielleicht nochmal aufdecken möchtest, weil vielleicht der eine oder andere aus dem Tourismus hier jetzt mithört und sagt, Mensch, stimmt, hat er ja recht, irgendwie habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ich find's spannend, wie viel Wert die Tourismusbranche darauf legt, die eigenen Produkte zu kennen. Also wenn ich mir vorstelle, mein Schwiegeronkel, der ist bei einer großen Druckerfirma, die diese riesigen Industriedrucker verkaufen, der hat nicht jedes Modell bei sich zu Hause stehen und druckt da täglich 50 Seiten und ist da voll im Use Case drin. Aber wenn ich mir umschaue, wie oft im Tourismus Wert darauf gelegt wird, auf Farmtrips zu gehen, die Sachen kennenzulernen, wie oft die Produktmanager eingeladen werden, um sich das wirklich anzuschauen, also wie viel Leidenschaft im Reisen, im Tourismus drin ist und wie das von den Leuten im Vertrieb nur dann reproduziert werden kann, wenn sie das selber auch erlebt haben. Das würde ich sagen, wird im Tourismus schon sehr stark, völlig zu Recht, aber schon sehr stark gemacht und ist in anderen Branchen nicht so der Fall. Da werden die eigenen Produkte natürlich auch gut gekannt, aber nicht mit dieser Intensität, wie es im Tourismus der Fall ist.
Hast du dann einen Gedanken, warum das so ist? Also hast du dann eine Idee?
Also ich glaube, man kann dann natürlich einerseits sagen, die Leute gehen in Tourismus, weil sie gerne reisen und dann macht man sein Hobby zum Beruf und reist natürlich dann auch gerne selber. Aber warum das so ist, würde ich tatsächlich sagen, die Leute geben, also der Endkunde gibt für die Reise im Jahr viel Geld und viel Zeit aus. Vielleicht gibt es einen Sommerurlaub, gerade so in den Sommerferien mit den Kindern. 2 Wochen ist jetzt das klassische Beispiel. Und sich da zwischen den ganzen Sachen zu entscheiden, ist zu Recht super schwer. Und wenn man dann ins Reisebüro oder zum Reiseveranstalter geht, und fragt, ja, wo soll ich denn eigentlich hin? Und dann sitzt da jemand vor einem, der hält einem das Prospekt hin und sagt, ja, also so lange kostet so viel und 4 Sterne und wie auch immer, dann fehlt dem was. Wenn aber die Person sagt, oh, also ich war vor 2 Jahren, war ich erst, weiß ich nicht, habe ich erst die Rundreise durch die skandinavischen Hauptstädte gemacht und es war so schönes Wetter und es waren keine 35 Grad, es war wunderbar, wir haben das und das gemacht und wenn Sie da sind, gehen Sie in das kleine Restaurant. Das sind Sachen, wenn man versuchen würde, das aus einem Produktpamphlet zu ziehen, keine Chance. Also das geht nur, wenn die Leute wirklich da sind und weil sie diese Leidenschaft aufbringen müssen, kennen die Vertriebler im Tourismus ihr Produkt so gut und das finde ich total richtig so.
Ja, und es bietet sich natürlich auch an. Ne? Ich habe gerade an Kunststoffteilchen gedacht, diese genau zu inspizieren, ist da bist du dann schnell durch. Aber genau, es ist natürlich einfach eine wunderschöne Branche, wo das natürlich selber Spaß macht, auch zu erkunden, aber dass das Angenehme mit dem Nützlichen natürlich dann auch schön verbunden ist, weil es gilt einfach genau emotional zu berichten und begeistert von den Produkten zu sein. Und da schwappt natürlich dann die Lust über, die es braucht, um dann auch zu verkaufen und perfekt verkaufen zu können.
Das ist es, würde ich sagen, ja.
Ja, cool. Gibt es ja beim Hannes auch noch eine private Seite. Hund, Volleyball, habe
Auch.
ich gelernt. Segeln habe ich auch gelernt.
Kommt man nicht drum rum, wenn man an der Ostsee wohnt, wenn man das Produkt auf der Ostsee unterwegs ist, dann kommt man da nicht drum rum. Nee, zum
Sehr
Glück
cool.
nicht.
Und was machst du von all dem? Oder vielleicht gibt es ja noch etwas, was ich gar nicht kenne, am meisten und am stärksten.
Also ich gehe am meisten wahrscheinlich mit dem Hund spazieren. Ich schaff's nicht so oft aufs Wasser zu gehen, wie ich mit dem Hund spazieren gehe. Also der ist großer Teil meines Lebens mit meiner Freundin zusammen. Ich lieb's komplett.
Und für die Hundeliebhaber, ich kenne mich leider nicht aus, aber trotzdem wird der eine oder andere neugierig sein. Was hast du für einen auf jeden Fall sehr schönen Hund?
Ja, ich habe einen Flat-Coated Retriever.
Oh Gott.
Also für die Hundeliebhaber kennen es vielleicht, das ist ein bisschen ein Nischenhund. Es ist ein schwarzer Golden Retriever oder ein Labrador
Ah,
mit
okay.
langen Haaren. Also gehört zu den Retrievern, und ist da so ein bisschen so eine Sonderedition.
So eine Idee, sehr gut. Ja, und sportlich bist du auch. Also neben dem Spazierengehen treibt dich sozusagen Volleyball und Segeln oder gibt es noch was anderes?
Nee, Volleyball und Segeln ist es, und den Rest verbringe ich im Krafttraining, entweder mit Eigengewicht oder mit irgendwelchen Hantelscheiben durch die Gegend bewegen. Das ist mein Ausgleich, das mache ich schon Ewigkeiten. Wenn ich das mache, muss ich nicht großartig nachdenken und so. Ich hab mein Training, ich weiß, zu welchen Geräten ich gehe, und da kann ich den Kopf ausschalten für eine Stunde und danach bin ich erschöpft. Und da ist Segeln zum Beispiel im Gegenzug ist natürlich wesentlich mehr Kopf, gerade wenn wir es, also wenn ich eine Regatta segel, also mit Wettkampfanspruch und auf Zeit, dann ist man natürlich sehr im Kopf da, guckt, wo kommt der Wind her, wo will ich hinfahren, wo muss ich hin, steht mein Segel richtig, muss ich da noch ein bisschen ziehen, etc. etc. Und Volleyball dann einfach, weil Sand schön ist und als kompletter Ausgleich, ohne irgendwelchen Wettkampfanspruch, ohne irgendwie Kopf ausschalten, sondern nur ein bisschen Spaß mit Freunden haben, ist das so
Ja,
ja,
nice.
mein Programm.
Okay, also da kriegen wir auf jeden Fall die Brücke jetzt zu der von Netzwerkstatt,
Spaß
weil
mit
wir müssen.
Freunden haben, auf jeden
Ja,
Fall.
so, ja, das auch. Aber ich sah uns gerade schon auf deinem, ich weiß gar nicht, auf deinem, aber auf einem Segelboot. Das müssen wir definitiv nächsten Sommer dann sozusagen nachholen. Also, und für die, ich sag mal, den Hannes und ich kennen oder die DAV-Netzwerkstatt nicht kennen. Wir haben ein kleines, feines, interaktives, ehrenamtliches Eventformat, was zweimal im Jahr läuft. Und zwar unter der Schirmherrschaft des Deutschen Reiseverbandes. Und da sind wir schon, ja, seit über 10 Jahren, oder fast 13 Jahre jetzt dabei. Und da ist der Hannes jetzt neu eingestiegen. Da sind wir ganz, ganz dankbar drüber. Er war auch schon geproved, weil er hat die Jubiläumsreise mitgemacht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, der junge Mann, der passt doch voll zu uns. Und insofern freuen wir uns deswegen die Brücke zu dieser DAV-Netzwerkscher kleinen Reise dann, weil wir uns dann natürlich im Team ja auch regelmäßig treffen. Und da gucken wir natürlich immer, dass wir dann halt auch schöne, ich sag mal, Beziehungs-Connections machen, neben Side-Trips von zukünftigen Gastgebern, die man auch besucht. Und genau, da sind immer Gastgeber auch diejenigen, welchen die unterschiedliche Firmen, bei denen wir dann diese Veranstaltung machen und die sehr inspirierend ist. Und mehr dazu gerne dann in den Shownotes. Da könnt ihr mal neugierig nachschauen.
Unbedingt.
Lieber Hannes, gibt es noch etwas, was du teilen möchtest? Vielleicht, mir fällt gerade noch ein, also du kannst natürlich trotzdem noch was teilen, wenn dir gleich was einfällt, aber mir fällt noch ein, dadurch, dass du ja auch so einer bist, der sehr gerne Informationen, also einfach lernt und wissbegierig ist und neugierig ist, nicht nur für seinen Job, sondern allgemein, hattest du auch schon das eine oder andere Buch, Schrägstrich Podcast mitgeteilt? Und wie war das noch? Das eine, will it make the boat go faster?
Zum Beispiel, ja.
Habe ich richtig in Erinnerung. Das fand ich eben ganz spannend. Willst du in deinen Worten nochmal erzählen, was da so spannend dran ist?
Ja, gerne. Will it make the boat go faster wurde auch mir empfohlen und ist aus der Sicht von einem britischen Olympiasieger im Rudern geschrieben und kümmert sich genau darum, also alles, was diese Person tut in dieser Geschichte, ist auf die Frage ausgerichtet, will it make the boat go faster? Also alles, was wir machen, muss dafür sorgen, dass dieses Boot schneller durchs Wasser gleitet, und hat das in Kombination geschrieben mit eben, ich würde mal sagen, jemandem wie dir, Claudia, also jemand, der sich im Vertriebskontext, im Business-Kontext auskennt. Und dann ist das Buch zweigeteilt, immer eine Geschichte aus dem Ruderkontext, wie dieser Ruderer sich zusammen mit seinem Team dann auf letztendlich den Sieg bei den Olympischen Spielen hinarbeitet und danach immer eine Business-Lesson, die man daraus ziehen kann. Und so kann man das entweder als Biografie lesen und die Business Lessons überspringen oder nur die Business Lessons lesen oder man kombiniert das Ganze. Und das ist ein wirklich tolles Buch, was sich auch leicht runterlesen lässt.
Super, also dann wäre das auch dann da nicht nur vor ein paar Wochen, glaube ich, hattest du mir das mal geteilt, sondern auch deine jetzige Empfehlung.
Immer noch, ja. Also ich arbeite mich auch immer noch so ein bisschen durch die Business Lessons durch. Und ich schiebe einfach nochmal, ich bin mal so dreist und schiebe mal so ein zweites Buch noch ein, auf jeden Fall anschauen, Culture Maps. Auch auf jeden Fall reinschauen, die Frage, wie unterschiedliche Länder und Kulturen ihre Businesswelt bevorzugen. Also,
Cool.
wie eng sind sich KollegInnen? Wie eng hat man die Beziehung zum Chef oder zur Chefin? Wie pünktlich ist man? Natürlich auch ein riesiges Thema. Ja, also in Deutschland 8 Uhr heißt 8 Uhr. Das ist in anderen Ländern völlig anders. Und das wissen wir, glaube ich, auch alle. Also, will it make the boat go faster? Und Culture Maps, auf
Cool.
jeden Fall mal reinschauen. Das bringt weiter.
Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Bitte.
War das denn auch das letzte Wort oder war das, gibt es noch etwas, was du teilen möchtest?
Das darf sehr gerne das letzte Wort sein. Beziehungsweise noch nicht ganz. Ich möchte einmal den Titel des Podcasts nutzen, um so ein bisschen jungen Leuten tatsächlich Mut zu machen, die sagen so, boah, ich fange jetzt was Neues an oder ich will was Neues anfangen, ich komme aus dem Studium, ich weiß nicht ganz, was ich machen soll. Vielleicht findet ihr eine Heimat im Tourismus. Lasst euch auf jeden Fall ins kalte Wasser schmeißen. Habt da den Mut dazu, die Businesswelt wartet auf euch und da kann man fast nichts falsch machen. Und das ist genau, auf jeden Fall Mut da haben und sich nicht zurückhalten lassen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, lieber Hannes.
Vielen Dank.
Ich danke dir herzlich. Es war mir eine Freude. Ich wusste, dass wir auch noch gemeinsam Neues entdecken, was ich heute getan habe. Und freue mich weiterhin mit dir, ja, die DRV-Netzwerkstatt zu rocken. Und auch grundsätzlich im Austausch zu sein. Insofern herzlichen Dank für deine tollen Inspirationen.
Ja, ich danke.
Ciao, ciao.